Hallo und hier sind wir wieder in der Plattform. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch heute bei diesem herrlich schönen Wetter. Und wir haben heute in der Plattform das Donauschwäbische Zentralmuseum Ulm. Das im Juli 2000 neu eröffnete Museum zeigt auf 1500 Quadratmetern die Geschichte der Donauschwaben. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden von der Habsburger Monarchie, deutsche Bauern und Handwerker in Ungarn angesiedelt. In 26 Abteilungen zeigt die Donau Dauerausstellung Räume, Zeiten, Menschen, das Leben der deutschen Minderheit in der Vielvölkerregion Südosteuropa. Und heute zu Gast bei mir in der Plattform ist die Henrike Hampe und als Zeitzeuge der Franz Flock. Hallo.
Hallo. Hallo.
Frau Hampe, wann ist denn dieses Donauschwäbische Zentralmuseum? Habe ich vorhin schon gesagt, es wurde im Juli 2000 eröffnet. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie kam es denn dazu? Und Sie haben ja jetzt zwar eine aktuelle Ausstellung, aber es ist ja sonst auch immer eine Ausstellung. Was können Sie uns denn da dazu erzählen?
Dass das Donauschwäbische Zentralmuseum gegründet wurde und dass es hier in Ulm ist, das hat damit zu tun, dass Ulm und auch Baden-Württemberg ganz stark verbunden sind mit der Geschichte dieser Donauschwaben. Denn diese Bezeichnung Donauschwaben steht für Menschen, die oder deren Vorfahren vor über 300 Jahren ausgewandert sind, zum Teil auf der Donau oder entlang der Donau, damals nach Ungarn. Und die Nachkommen leben heute teilweise noch in Ungarn, in Rumänien teilweise, im Banat zum Beispiel. Banater Schwaben kennen vielleicht manche. Und im ehemaligen Jugoslawien, vor allem in Kroatien und in Serbien. Und die Verbindung Ulms zu dieser Geschichte der Donauschwaben ist, dass eben ganz viele von Ulm aus auf Ulmer Schachteln mit diesen Schiffen die Donau runtergefahren sind, als sie ausgewandert sind in dieses Land, in dem sie dann ihre neue Heimat gefunden haben. Dass das Museum gegründet wurde, hat aber auch sehr viel damit zu tun, dass die meisten heute nicht mehr in diesen Ländern leben können und dürfen, weil sie nach dem Zweiten Weltkrieg von da fliehen mussten oder vertrieben worden sind, weil man ihnen vorgeworfen hat, sie wären Nazis gewesen, egal wie sie da wirklich gelebt haben, hat man ihnen das pauschal zum Vorwurf gemacht, dass sie Deutsche sind. Und deswegen sind sehr viele nicht mehr dort, sondern leben heute in Deutschland, Österreich oder in anderen Ländern. Und diese Verbundenheit mit diesem Teil auch der deutschen Geschichte in anderen Ländern soll eben das Museum zum Ausdruck bringen.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das schon ganz schön hart ist. Aber da wird uns ja der Herr Flock nachher noch mehr darüber erzählen. Der war ja Zeitzeuge, der hat das ja alles erlebt. Also ich so für meinen Teil, ich wusste eigentlich immer nie so wirklich, was denn diese Donauschwaben, was es mit denen so auf sich hat. Und deshalb finde ich es jetzt einfach auch mal ganz interessant, diese Geschichte zu hören. Aber gut, Sie werden das ja nachher erzählen. Für mich stellt sich da immer die Frage, wenn ich das jetzt heute so sehe, auch mit den Russlanddeutschen, also da kriege ich das jetzt einfach eher mit, dass ich da schon manchmal merke, dass die gar nicht mehr richtig wissen, wo sie jetzt überhaupt hingehören. Ist das bei den Donauschwaben ähnlich wahrscheinlich?
Ja, also die Donauschwaben stammen ursprünglich von dieser Gegend. Ja, deshalb ist die Verbindung mit Baden-Württemberg und mit dem süddeutschen Raum schon von der Geschichte her gegeben. Mhm. Ja. Und die Donauschwaben waren auch die ersten nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann wieder zurückgefunden haben in ihre ursprüngliche Heimat. Und wie die Schwalben immer wieder in ihr Nest zurückkehren, so haben war dann irgendwie Ulm der Anziehungspunkt nach 1945, wo sich dann auch das erste Mal dann die Donauschwaben getroffen haben. Und Ulm als historische Stätte der Donauschwaben, als Ausgangspunkt mit den Ulmer Schachteln, waren dann auch hier in Ulm in den 50er Jahren die ersten ganz große Donauschwabentreffen in der Friedrichsau. Mhm. Und das hat sich dann fortgesetzt, sodass das Land Baden-Württemberg dann die Patenschaft über die Donauschwaben übernommen hat. Seither haben wir eine sehr enge Verbindung, die Donauschwaben, mit dem Land Baden-Württemberg.
Naja, aber es ist ja auch so, dass sie jetzt nicht alle hier in Ulm bloß gelandet sind, sondern verteilt eben auch im ganzen Land verteilt die Leute.
Ja, ja, also die haben sich, also es gibt Gemeinden, die konzentriert in einigen Gegenden leben, so wie meine Landsleute aus Obrovac, wo ich geboren bin, die sind hier einmal in der Ulmer Umgebung und in der Heidenheimer Umgebung, ja, heute noch. Ja. Dann wieder Palanka, wo ich aufgewachsen bin, das ist, war die Kreisstadt, eine größere Stadt, die sind auf der ganzen Welt zerstreut, ja. Aber der Mittelpunkt ist jetzt wieder von den Palanka auch hier in Ulm. Und hier haben wir alle zwei Jahre unser Heimattreffen. Früher in der Donauhalle und jetzt sind wir in der Wengenkirche. Die Wengenkirche ja auch sehr mit den Donauschwaben verbunden ist. Ja, weil viele unserer Vorfahren, die ausgewandert sind, die haben hier noch als junges Ehepaar hier in der Wengenkirche damals geheiratet. Mhm. Ja, zuerst offiziell und später dann heimlich, weil vom Stadtrat Ulm nur die evangelischen Hochzeiten anerkannt wurden und die Wengenkirche war katholisch und auch die ersten Siedler waren auch strenge Katholiken und dann ist es vorgekommen, dass sie zuerst pflichtgemäß in Münster geheiratet haben, aber den echt Katholiken, katholischen Donauschwaben hat es nicht gereicht und sind sie dann bei Nacht und Nebel noch in die Wengenkirche und haben sie dort von einem katholischen Pfarrer trauen lassen, bevor sie auf diese lange Reise mit der Ulmer Schachtel Richtung Osten auf die
Reise gezogen sind.
Ja.
Ja, und Frau Hampe, jetzt haben wir das noch gar nicht erwähnt, nämlich Sie haben ja die aktuelle Ausstellung, aber Sie haben auch eine Dauerausstellung und um was oder was kann man denn da sehen bei dieser Dauerausstellung?
Ja, zunächst mal muss man vielleicht sagen, dass man von außen gar nicht sieht, dass wir ein Museum sind. Das Museum ist nämlich in einem großen Festungsgebäude am Ende der Schillerstraße. Die Schillerstraße führt vom Ehinger Tor in Ulm ja runter zur Donau. Und kurz bevor man an die Donau kommt, ist rechts so ein ganz großer Festungsbau, so ein dunkles Gemäuer. Darin ist das Museum untergebracht worden. Und erst wenn man drin ist, denke ich, ist man eigentlich überrascht davon. Zum einen, wie modern es ist. Also es ist wirklich ganz neu gemacht worden im Jahr 2000 mit Architekten und Medien. Und ja, es ist eigentlich so gemacht worden, dass es eben nicht nur die alten Donauschwaben selber ansprechen soll, die da ihre Kindheitserinnerungen vielleicht auch wiederfinden können, sondern es ist mit Absicht so gemacht, dass es für jeden heute eigentlich spannend sein soll, da etwas zu entdecken über einen Teil Europas, nämlich so, sagen wir mal, an der mittleren Donau, also ein bisschen flussabwärts von hier, wo über Jahrhunderte hinweg etwas sehr gut funktioniert hat, womit wir uns heute unheimlich schwer tun, nämlich, dass da viele Völker miteinander leben. Miteinander und nebeneinander, muss man auch sagen. Also es hat dort schon über Jahrhunderte hinweg als ganz normal gegolten, dass in den Dörfern und in den Städten eben nicht nur eine Sprache gesprochen wird und eine Konfession gelebt wird und ja, auf eine Art gedacht und gefeiert wird, sondern dass die Menschen sich unterscheiden. Und ein Teil dieses ganz bunten Gemisches waren eben auch Deutsche, diese Donauschwaben, deren Geschichte wir zeigen. Und zwar von den Anfängen, also eigentlich, warum sind die eigentlich ausgewandert dahin? Wie kam es dazu, dass damals Deutsche von hier weggegangen sind? Heute haben wir ja oft das Gefühl, es kommen immer alle nach Deutschland und wir fragen uns, warum? Und es ist interessant mal zu sehen, damals sind Deutsche von hier weggewandert, weil sie hier keine Zukunft gesehen haben. Und man kann dann in dem Museum kennenlernen, wie sie sich dort eingelebt haben, in einem ganz fremden Gebiet. Da war nicht nur die Sprache anders, sondern auch zum Beispiel das Klima, die Natur, was man angebaut hat als Bauer, wie man, ja, was einem wichtig war, das war dort anders. Und die Menschen haben sich reingefunden und dort auch ein ganz eigenes, eine eigene Kultur entwickelt, kann man sagen, die zum Teil heute noch existiert, aber zu einem großen Teil eben durch den Zweiten Weltkrieg auch zerstört worden ist. Und das alles verstehen zu können, was sich dort entwickelt hat und wie es im Laufe der Jahrhunderte sich verändert hat bis hin zur Gegenwart, in der heute dort nur noch wenige Deutsche sind. Das alles möchte das Museum eben mit Dingen, mit Geschichten, mit Fotografien, bei Führungen, bei Aktionen für Kinder und Familien zum Beispiel zeigen.
Es hört sich ja alles sehr interessant an. Sollte man gar nicht glauben, gell, dass es mal so war, dass die Deutschen ausgewandert sind. Wobei heute ja auch wieder viele auswandern, aber es kommen dafür halt wieder viele andere nach Deutschland. Ist halt so kommen und gehen irgendwie. Aber ja, es hört sich schon sehr interessant an. Und möchten Sie uns jetzt einfach mal was über die aktuelle Ausstellung erzählen?
Ja, darüber erzähle ich natürlich sehr gerne was, weil das, was man gerade gemacht hat, das beschäftigt einen ja auch immer am meisten. Es ist so, dass ein Museum wie das Donauschwäbische Zentralmuseum eigentlich ständig Dinge sammelt. Und zu den Dingen, die uns gebracht werden, das sind meistens alte Menschen, Donauschwaben, die jetzt in ein Alter kommen, wo sie überlegen, wie kann ich denn verhindern, dass das, was mir so wichtig ist aus meiner Vergangenheit, dass das nicht irgendwann mal im Müll landet. Wenn die das bringen, dann gehört dazu immer, dass sie auch sehr viel aus ihrem Leben erzählen. Und manchmal ist es so, dass ein einzelner Gegenstand, ein Foto oder ein alter Teller oder ein Kleidungsstück, bei jemandem unheimlich viele Erinnerungen weckt, die dann erzählt werden. Und diese Erinnerungen werden im Museum auch gesammelt, weil das Museum ja eine Art Gedächtnis auch ist für die Vergangenheit der Donauschwaben. Aus solchen Erinnerungen und solchen Fotos und Gegenständen machen wir ja unsere Ausstellungen. Und die jetzige Ausstellung beschäftigt sich mit der Frage, wie es war, als Donauschwabe Kind oder ein Jugendlicher zu sein. Also wie es gewesen ist damals, als die Donauschwaben noch in Ungarn, in Jugoslawien und in Rumänien ganz normal gelebt haben unter vielen anderen Völkern. Wie es war, da heranzuwachsen und was einen damals eigentlich geprägt hat, eben auch dieses Nebeneinander und Miteinander, diese Unterschiedlichkeit der Menschen, aber natürlich auch Dinge, die wir von hier ganz gut kennen aus der Zeit bis zu den 50er Jahren, wo wir heute sagen würden, oh je, was war das spießig, was war das streng, Gehorsam, Achtung vor den Älteren, man darf nur sprechen am Tisch, wenn man aufgefordert wird als Kind. Auch die große Rolle, die die Kirche gespielt hat, gerade in den katholischen Dörfern war es unheimlich wichtig, dass die Kinder fromm waren und dass sie sich gut benommen haben. Wir haben in der Ausstellung von jemandem zum Beispiel aufgeschrieben, der gesagt hat, für die Eltern war es nicht so wichtig, ob ein Kind klug war, sondern es war wichtig, ob es brav war. Und da merkt man schon auch, das sind Zeiten, die sind für uns ganz weit weg, auf der einen Seite. Wir sehen das in der Ausstellung mit ganz vielen Gegenständen, die ja zu denen eben solche Geschichten erzählt werden, die uns Menschen gebracht haben. Und trotzdem ist es aber auch wieder ein Stück weit nah für uns, weil wir merken, dieses die Erwartungen an Kinder sind zum Teil auch heute noch so da, dass die Eltern eigentlich wollen, dass die Kinder sich so entwickeln, wie es den Eltern wichtig ist. Oder dass es für Kinder unheimlich wichtig ist, wie die Familie ist, in der sie aufwachsen. Ob sie sich da sicher fühlen können, ob sie Zuwendung erhalten, ob sie Regeln erlernen können oder ob die Familie vielleicht kaputt gegangen ist durch irgendwas, durch Kriege oder durch Trennung. Das war damals schon genauso wichtig, wie es auch heute ist.
Ja, ich glaube, sowas ändert sich nie. Familie ist wohl immer so das Wichtigste. Und jetzt kommen wir doch einfach mal gleich auf dieses brave Kind zu sprechen, Herr Flock. Wie war das denn? Was heißt denn, braves Kind zu sein?
Oh, also für mich, ich weiß nicht, warum war das überhaupt kein Problem. Ich sage immer, ich war ein unappetitlich braves Kind. Zuerst mal war ich damals noch Einzelkind, später leider auch, weil mein kleiner Bruder während dem Krieg gestorben ist. Und vielleicht auch von der Erziehung her, weil meine Eltern beide waren Lehrer, dann mein Onkel war auch Lehrer. Oder es kam vielleicht auch von der gut situierten Familie. Ich hatte eine unheimlich glückliche Kindheit, schon in der Wiege. Meine Geburt war eine Sensation in der Familie, weil mein Großvater von der Flock-Seite, der war schon ganz niedergeschlagen, weil fünf Enkel, Töchter hatte gehabt, alles Mädchen, ja. Und bei der letzten Tochter ist er gar nicht mehr Also bei der letzten Enkeltochter ist er gar nicht mehr zur Taufe gegangen, weil er so beleidigt war, dass die seine Söhne nur Mädchen auf die Welt gebracht haben, beziehungsweise die Ehefrauen. Ja. Und dann auf einmal kam der Franzl auf die Welt. Es war in der Familie eine Sensation. Ich wurde dann zuerst mal mit vier Lipizzaner mit einer Kutsche zur Taufe in die Kirche gefahren. Mein Taufpat war ein Serbe übrigens, auch diese Beziehung mit der Integration und mit der Akzeptanz der Donauschwaben in dieser Heimat. Mein Taufpate war ein Tierarzt und der Direktor vom königlichen Gestüt, Kara Giorgia, wo das dort in der Nähe war. So waren also die Beziehungen schon damals mit meinen Eltern und mit den damaligen Beamten sehr eng. Und so war dann die ganze Erziehung bei mir. Ich war immer im Mittelpunkt von diesen meinen Cousinen. Und dann war noch das Schöne bei mir, dass die Schule war damals wir haben im Schulhaus gewohnt. Die Wohnung war im Schulsaal und im Hof waren dann die Kinder, die Schüler, Schülerinnen. Und eigentlich war das mein Kindergarten. Ja. Und auch jetzt noch, wenn man mit Landsleuten zusammenkommt, dann erzählen sie, oh Franzl, ich habe dich, wo du klein warst, du warst so ein süßer Junge, ich habe dich rumgetragen. Ja. Und mit der Markhans bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Also ich war nicht verwöhnt, aber man hat mich sozusagen auf den Händen getragen und es hat mir so unheimlich gefallen, dass ich auch gar nicht auf den Gedanken gekommen wäre, dagegen irgendwie zu rebellieren. Ich habe das so richtig genossen und Gott sei Dank war meine ganze Kindheit immer sehr, sehr glücklich, obwohl wir sehr schwierige Fluchtzeit mit meiner Mutter hinter uns haben, aber es ist immer wieder gut ausgegangen.
Aber das ist ja schön. Also das kann ja nicht jeder von sich behaupten, dass er so eine schöne Kindheit gehabt hat und auf Händen getragen wurde, so wie Sie. Da haben Sie ja eine schöne Kindheit gehabt dann.
Aber einen Geburtsfehler habe ich gehabt. Übrigens bin ich auch mit dem Museum geboren, deshalb haben wir eine Verbindung mit dem Museum. Am 8. Juli bin ich geboren und das ist Hochsommerzeit und das ist immer die Zeit des Dreschens. Das war also die erste große Einnahmequelle der Bauern und meine mütterlicherseits, meine Großeltern waren Großbauern und da kam gerade die Dreschmaschine und da musste die ganze Familie auf Draht sein, diese 22 Dreschleute zu versorgen mit Getränken und vor allem mit Essen. Ja. Und jetzt kommt gerade der Franzl auf die Welt und meine Mutter war damit ausgeschaltet von diesen Tätigkeiten. Und das war meine Großmutter, das war eine sehr fleißige und sehr eifrige Bäuerin, die hat eigentlich den Hof so gemanagt. Und das hat sie mir nie verziehen. Sogar wo ich dann in die Schule gekommen bin, das war noch in Palanca, dann hat sie mir gesagt, Franzl, wenn die Frau Kopetzki, das war die Lehrerin, wenn die dich fragt, wann du geboren bist, dann sagst du beim Dreschen. Das hat sie mir also noch nie verziehen, dass ich musste beim Dreschen auf die Welt kommen. Aber wir haben trotzdem sehr gute Verhältnisse miteinander gehabt. Das war eine sehr schöne Kindheit. Bis 44, bis dann abrupt mit der Flucht dann die Familie getrennt wurde und ich musste, wir mussten mit meiner Mutter alleine, also mein Vater war schon im Lazarett in Ungarn, in Stuhl-Weißenburg und dann mussten wir also mit dem Schlepper, haben wir noch die Gelegenheit gehabt, auf der Donau zu fliehen und haben dann meinen Vater in Székesfehér getroffen.
Wie alt waren Sie da, wo Sie flüchten mussten?
Ja, da war ich genau 8 Jahre alt.
Also auch
ich kann
noch
mich
ganz
auf
klein.
Die Flucht noch sehr genau erinnern auf einige Erlebnisse. Das ist interessant, wie so ganz charakteristisch und exemplarisch so Eindrücke ganz genau haften bleiben. Ja? Also vor allem gerade die ganze Flucht könnte ich von Tag zu Tag nacherzählen, was da alles passiert ist. Ja? Und wie tapfer meine Frau als ganz bescheidene Lehrerin, wie die sich da auf diesem Fluchtweg durchgekämpft hat, ja, und auch diese Verbindung. Nie in meinem Leben habe ich zu meiner Mutter so eine enge Verbindung gehabt, als damals, wo wir zu zweit alleine auf dieser Flucht waren.
Ja. Sie dann mit Ihrer Mutter?
Ja, allein mit meiner
Und Sie sind dann direkt hier nach Ulm gekommen, oder?
Das ist noch
oder?
Ein langer Weg. Zuerst sind wir in Ungarn hängen geblieben. Von Ungarn bin ich dann nochmal geflüchtet mit Freunden 1956 nach dem Ungarnaufstand. Und erst 1957 bin ich dann hier bei meiner Verwandtschaft gelandet, die schon hier ansässig waren, die gleich nach 1946 hierher, meine zwei Onkels, hier in Heidenheim gelandet sind und bei denen habe ich dann Zuflucht bekommen nach 1956, nach dem Ungarnaufstand, nach dem Oktoberaufstand in Budapest.
Frau Hampe, jetzt hat ja diese aktuelle Ausstellung, die gerade ist, sie hat ja einen sehr eigenen Namen. Vielleicht möchten Sie den mal erzählen und uns da was drüber sagen.
Ja, gerne. Denn der Titel einer Ausstellung, daran feilt man im Museum immer ziemlich lange rum und hofft dann auch, dass es gut funktioniert hinterher, weil da ja auch Werbung für die Ausstellung ist. Die Ausstellung heißt Jula, das Tauschkind. Kindheit und Jugend bei den Donauschwaben ist der Untertitel. Und mit den Tauschkindern hat es eine besondere Bewandtnis. In Ungarn war es, man weiß, seit dem 16. Jahrhundert eine geübte Praxis, dass Familien verschiedener Volkszugehörigkeit, sagen wir mal Deutsche und Ungarn zum Beispiel, dass die für längere Zeit, für Monate und manchmal sogar für Jahre ihre Kinder getauscht haben. Das war nicht wie heute so ein Schüleraustausch. Es gibt eine Organisation, die das alles regelt und man kann sich da anmelden und dann ins Ausland gehen, sondern es fand innerhalb des Landes Ungarn statt, oft auch zwischen Familien, die gar nicht so weit voneinander entfernt wohnten, sagen wir mal in zwei Dörfern, vielleicht 10 Kilometer voneinander. Aber es war immer so, dass die Eltern sich kannten und untereinander vereinbart haben, ja, wir haben Kinder, die sind etwa im selben Alter, so 10, 11, 12 Jahre alt, das war oft so das Alter. Und dann hat man gesagt, für ein Jahr nehme ich deinen Sohn und du nimmst dafür meinen Sohn oder meine Tochter. Und die Kinder sind während dieses Tauschs in der anderen Familie auch zur Schule gegangen. Sie haben natürlich die Sprache der anderen Familie und in dem anderen Dorf perfekt gelernt, aber auch noch viel mehr als nur die Sprache. Sie haben das ganze Leben in dem Dorf kennengelernt, was die anderen vielleicht auch anders machen und was ihnen viel bedeutet, was sie vielleicht aus der eigenen Familie gar nicht so kannten. Also im Grunde war es ein ganz tolles Hilfsmittel, um Verständnis füreinander zu erwirken und zu erreichen, dass da Kinder und Jugendliche heranwachsen, die, weil sie wissen, wie andere leben, von da ab auch sicher nicht mehr sagen können, das ist schlechter, als wir das machen, weil sie einfach gemerkt haben, das hat auch seinen Sinn. Und dieser Gyula, der in der Ausstellung benannt ist, den hat es wirklich gegeben. Das war ein ungarischer Junge vor über 100 Jahren, der mit etwa 8 Jahren in ein ungarn-deutsches Dorf gekommen ist, also zu Deutschen, zu Donauschwaben und dort Deutsch gelernt hat und später dann wieder zurückgekehrt ist in seine Familie. Und wir wissen deshalb von ihm, weil er später ein berühmter ungarischer Schriftsteller geworden ist. Er hieß Gyula Iyes und die Ungarn kennen den bis heute. Er lebt schon nicht mehr, aber er gehört zu diesen vielen Kindern, die durch diesen Tausch ein Jahr oder einige Monate in anderen Familien verbrachten und dadurch eben sehr viel gelernt haben, was sie sonst nicht gelernt hätten. Und das fanden wir ein ganz tolles Beispiel für dieses gelebte Miteinander verschiedener Völker in einem Land, was wir auch heute, wenn wir die donauschwäbische Geschichte betrachten, unheimlich vorbildlich und modern finden und wo wir denken, das wäre das schön, wenn man das heute genauso praktizieren könnte, so unkompliziert unter zwei Familien einfach mal so einen Tausch zu vereinbaren. Aber die Zeiten haben sich natürlich da auch geändert.
Da wäre die Völkerverständigung vielleicht auch ein bisschen besser, wie sie heutzutage ist. Gell? Also ich denke auch, sowas verbindet dann einfach. Und wenn man die eine Kultur versteht oder auch die Menschen von einem anderen Land, dann kann man vieles ganz anders sehen. Und man urteilt nicht mehr so viel. Herr Flock, wie haben Sie das... Wie haben Sie das denn empfunden mit diesen Tauschkindern? Haben Sie das auch miterlebt?
Ja, also ich habe nicht die Familie getauscht. Ich bin Gott sei Dank immer in der gleichen Familie geblieben. Aber ich habe gleich die ganze Heimat getauscht. Also nach dem Krieg mussten wir ja die Vojvodina Palanka verlassen und sind dann in Ungarn gelandet. Aber nicht weit von der alten Heimat von Palanka an der Grenze, nicht weit von Serbien. Und das Schöne war, dass es auch wieder ein donauschwäbisches Dorf war und nicht nur Donauschwaben, also da lebten ganz friedlich und mit Respekt nebeneinander die Donauschwaben, die damals, als wir dort gelandet sind, noch nicht ausgesiedelt waren, die waren noch alle da, intakt. Dann waren die Bunjevacen, das ist eine kroatische Minderheit, und die Ungarn als Hausherren. Ja. Und jetzt auf einmal musste ich war acht Jahre alt, also inzwischen schon zehn, das war 46, ja. Und auf einmal musste ich jetzt fleißig Ungarisch lernen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg war es verpönt. Es hat sich ja schon die kommunistische Herrschaft angebahnt und es war nicht erlaubt, auf der Straße offen Deutsch zu sprechen. Mhm. Und die Schulen waren natürlich Ungarisch. Meine Muttersprache war Deutsch. Bis dorthin habe ich nur Deutsch gesprochen, damals in Serbien unten. Haben wir nur deutsche Schule besucht. Ja. Jetzt musste ich auf einmal Ungarisch lernen und eine ungarische Identität aufnehmen, aber die habe ich, also meine donauschwäbische Identität habe ich nicht abgelegt. Ich war halt immer schon nach meinem Namen mit CK, hat jeder Ungar gewusst. Das hat irgendwas mit deutscher Schreibweise zu tun und so hat man auch gewusst, dass das ein Schwab ist. Ja. Mhm. Und ich war halt auch in Budapest, da hat man nicht mehr viel gewusst von den Donauschwaben, aber irgendwie hat man es doch rausgefunden, dass das ein Schwab ist. Ja. Und mein Vater hat aber immer darauf geachtet, wo ich nach Budapest gekommen bin, und so in 52 hat er sich verabschiedet und hat gesagt, achte auf deinen Namen. Weil es war damals dann so üblich, dass man diese deutsche Schreibweise etwas modifiziert hat und die ungarische Schreibweise angenommen hat. Ja. Manchmal war es auch mit der Aussprache etwas schwierig. Und wir sind aber immer die Flocker geblieben. Ja. Und daran haben wir auch festgehalten und wir sind auch nicht schlecht gefahren. Mein Vater hat sich dann sehr für die deutsche Sprache, Erhaltung der deutschen Sprache eingesetzt. Er war Mitglied des damaligen Demokratischen Verbandes. Bandes in Ungarn, war Mitarbeiter der Neuen Zeitung. Ich habe mich so weniger um die donauschwäbische Geschichte damals gekümmert. Ich war jung, ich war in Budapest, da war mehr das Budapester Leben im Mittelpunkt, ja, die damalige Musikrichtung und meine Freunde und alles. Ja. Aber als dann wir wieder flüchten mussten nach diesem Oktoberaufstand in Ungarn 1956, am 23. Oktober, sind wir mit dem Gedanken wieder geflüchtet, dass wir irgendwo in Deutschland zu meinen Wurzeln zurückkehren und dass wir dann dort wieder vorübergehend wenigstens eine neue Heimat finden. Da hat sich dann meine donauschwäbische Geschichte wieder erneuert.
Aber das ist doch auch schwierig, wenn man immer wieder von vorne anfangen muss.
Also am schlimmsten war es dann hier in Deutschland wieder neu anzufangen.
Ja, warum?
Weil da war ich da war ich auf einmal dann, obwohl ich bei meiner Verwandtschaft aufgenommen wurde und Ziel war, und da habe ich dann auch gelebt, und in Heidenheim habe ich dann auch gleich Arbeit gefunden, weil ich doch die Sprache noch gut beherrscht habe. Und aber man war irgendwie unheimlich alleine. Ja. Mhm. Es war halt doch nicht die eigene Familie, und auch die Gewohnheiten und die Kultur war ganz anders. Ja. Also auch die Lebensweise. Also damals war hier noch, was so die Sitten betrifft und vor allem die gute Köstlichkeiten, was es damals in Ungarn gab und bei den Donauschwaben, das war hier nicht so ausgeprägt. Ja. Also es war schon ein Schock, ja, wie arm doch die schwäbische hier Küche war. Und auch sonst, ich war damals 20 Jahre alt und einfach die Jugend um sich herum. Wir waren sehr gesellig in Budapest und auch nachher, wo ich gearbeitet habe. Das war in Ungarn ganz anders, die Atmosphäre. Und hier waren die Schwaben sehr zurückhaltend. Man hat sehr, sehr schwer in die Gesellschaft hineingefunden. Man war damals überhaupt noch sehr zurückhaltend. Ja. Und erst wo ich dann mein Studium aufgenommen habe an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und meine Frau kennengelernt habe, da kam dann eigentlich erst so nach 10 Jahren die echte Integration. Und vor allem, wo ich dann Lehrer war, ich war Gott sei Dank ein sehr beliebter Lehrer wie meine Eltern, und da hat's dann so richtig, habe ich mich dann hier wohl gefühlt.
Ja. Ja, ich denke auch, das ist zwar ihre Wurzeln, die sind zwar deutsch gewesen, aber geboren sind sie eben woanders. Und das ist dann einfach schon Heimat, gell? Wo man geboren ist, da ist auch Heimat so. Also ich habe das so ein bisschen mitgekriegt bei den Russlanddeutschen. Ich habe mal neben einem Kindergarten gewohnt und da saß mal so ein kleiner Pimpf im Sandkasten, der ja hier schon geboren ist, und der saß im Sandkasten und hat da so vor sich hergesungen: Oh, du mein schönes deutsches Russland, du mein Heimatland, du mein Vaterland. Und ja, man macht sich da dann natürlich schon so Gedanken. Gell? Klar, der hat das natürlich von zu Hause gehört, und für die war das dann natürlich schon Heimat irgendwo ein Stück weit. Und ich weiß, die sind ja auch immer so untereinander gewesen. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass man sich da schon irgendwie so rausgerissen vorkommt dann auch, gell?
Doch, ja.
Irgendwo denkt man sich vielleicht, wo gehöre ich denn jetzt überhaupt hin, ja, oder? Ja. Haben Sie auch oft so Gedanken gehabt?
Doch, das war sehr, sehr, dass man einfach es alleine, obwohl dann hat man schon, das war dann auch wieder ein Problem, in Heidenheim waren noch mehrere Flüchtlinge von 56, dann hat man sich mehr mit dieser Clique zusammengetan. Ja? Mhm. Die waren, zuerst mal waren die im gleichen Alter, ja, weil meistens Jugendliche waren, die geflohen sind, wo diese russische Besatzungsmacht das Land besetzt hat. Und dann haben wir uns mit diesen Ungarn-Flüchtlingen, die also jetzt frisch aus Ungarn geflüchtet sind, zusammengetan. Und damit waren wir dann wieder isoliert, ja, weil wir keinen Anschluss bekommen haben an die einheimische Jugend, ja, und so, dass wir immer so in meiner Heidenheimer Zeit waren wir immer untereinander diese sogenannte Ungarn-Flüchtlinge, ja. Mhm. Und haben dann natürlich auch ungarisch miteinander gesprochen untereinander, das war viel leichter, weil wie gesagt, erst dann, wo ich in Schwäbisch Gmünd Studium in der Pädagogischen Hochschule, war dann mehr schon die Verbindung, weil dort waren die Kommilitoninnen und Kommilitonen, das waren dann echte Schwaben, mit denen bin ich sehr gut ausgekommen, ja, haben mich, und in, wie ich schon gesagt habe, in der Schule habe ich dann überhaupt keine Probleme gehabt.
Hm. Na, ist ja schön, dass es dann geklappt hat noch, gell, mit der Integration. Ja, und dann eben nochmal, dass wir nochmal darauf hinweisen, also die, wo dieses Donauschwäbische Museum ist. Das ist in der Nähe vom Roxy. Also Roxy, das kennen ja sehr viele. Und ja, die Schillerstraße 1. Und möchten Sie gern irgendwie Ihre E-Mail-Adresse sagen? Soll ich sagen?
Also jeder, der sich dafür interessiert, kann im Internet gerne nachgucken. Wir haben eine Website und wir sind auch bei Facebook. Man muss nur Donauschwäbisches Zentralmuseum eingeben. Da findet man dann alle Informationen.
Ja, und dann hoffen wir doch, dass ganz arg viele Leute kommen. Wie lange geht denn Ihre Ausstellung noch?
Die Ausstellung aktuelle? Läuft noch bis zum 3. Mai. Sonntag, der 3. Mai ist der letzte Tag.
Ah ja, und die am 7. November hat die schon angefangen, sehe ich jetzt gerade.
Genau.
Ja, also dann ist nicht mehr allzu viel Zeit rein ins Museum. Wenn ihr mal nicht wisst, was ihr anstellen sollt, geht einfach ins Museum und guckt euch das mal an. Also ich denke, das ist schon sehr interessant.
Und wer am Sonntagnachmittag Zeit hat, wir haben am Sonntag einen sehr schönen Osternachmittag. Da sind Familien vielleicht besonders eingeladen, vorbeizukommen. Um 2 Uhr geht das los. Da werden Ostereier und auch andere Dinge gestaltet mit Techniken, die aus den Donauländern stammen. Also das ist vielleicht auch noch ein Tipp fürs Wochenende.
Ja, das ist ein sehr schöner Tipp fürs Wochenende. Ja, gibt es sonst noch was, was Sie sagen möchten? Was Sie unseren Zuhörern noch sagen möchten?
Na, was mich so freut jetzt mit der donauschwäbischen Identität, dass jetzt immer mehr Jüngere von der jüngeren Generation sich an ihre Heimat besinnen. Und ich organisiere jetzt schon seit 13 Jahren Fahrten in unsere Heimat mit einem ganzen Bus. Und zurzeit jetzt, also dieses Jahr fahren wir im August und schon seit 3-4 Wochen ist der Bus und das Hotel ausgebucht. Ja. Und immer wieder kommen neue Landsleute, die dann sagen, ja, also mein Großvater, meine Großeltern, meine Eltern haben so viel von Obrovac, von Palanka erzählt, jetzt will ich doch mal schauen, wie sieht es da wirklich aus. Ja? Und so haben wir jetzt schon die 13. Fahrt mit vollem Bus, ja, die also junge Generation, die ihre Heimat kennenlernen. Und das freut mich sehr.
Das ist wunderschön. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Dasein.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, und ich denke, dass wir jetzt den Zuhörern einfach schon ein bisschen das Ganze näher gebracht haben. Und ich wünsche Ihnen ganz viele Leute, die kommen und sich das eben anschauen noch oder auch morgen dann eben kommen. Und dass Sie noch viele Fahrten machen können, da wünsche ich Ihnen doch noch ganz viel Freude dabei.
Vielen Dank dafür.
Danke
auch. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch noch.